Also stell dir mal vor, ein CEO von einem riesigen Konzern entlässt gerade so 5000 Mitarbeiter.
Ein echter Klassiker.
Genau, und er verschickt dann so eine unternehmensweite E-Mail, in der er von, ich zitiere das mal, notwendigen, schmerzhaften Opfern für die moralische Integrität und die Zukunft unserer Gemeinschaft schreibt.
Wow. Ja, diese typische PR-Sprache halt.
Absolut. Und dann, nur 2 Tage später, liest du in den Nachrichten, dass genau dieser CEO sich selbst einen millionenschweren Bonus für das abgelaufene Geschäftsjahr ausgezahlt hat.
Der kocht man direkt innerlich, oder?
Ja, total. Wenn wir so etwas sehen, kocht in uns einfach eine ganz bestimmte Art von Wut hoch. Wir halten das ja oft für so eine moderne Krankheit unseres kapitalistischen Wirtschaftssystems.
Naja, was heißt modern?
Richtig. Genau das ist der Punkt. Dieser psychologische Mechanismus, also die Art und Weise, wie Macht sich hinter einer perfekten moralischen Fassade verschanzt, der wurde schon vor über 2000 Jahren derart präzise seziert, dass es fast schon unheimlich ist.
Es ist quasi ein grundlegender Fehler in unserem menschlichen Betriebssystem, könnte man sagen. Wir spüren instinktiv, dass hier jemand eine Autoritätsposition nicht als Verantwortung nutzt, sondern sie ja wie so einen Schutzschild vor sich herträgt.
Um sich selbst unangreifbar zu machen, ne?
Genau, um sich komplett gegen Kritik zu immunisieren.
Und genau darum geht es in unserem heutigen Deep Dive. Wir durchleuchten eine der berühmtesten antiken Streitreden überhaupt, und zwar Matthäus 23.
Ein wirklich harter Text.
Absolut. Aber wir haben hier heute eine ganz klare Mission für dich. Wir lesen diesen Text jetzt nicht wie in einer klassischen Sonntagsschule, also schön brav und andächtig.
Nee, wir wollen ihn wirklich als diagnostisches Werkzeug nutzen.
Genau. Wir suchen nach der Anatomie der Heuchelei. Und um zu verstehen, wie wir so eine 2000 Jahre alte Drohbotschaft auf den CEO von heute oder auf politische Eliten anwenden können, da nutzen wir die philosophische Linse von Jürgen Habermas.
Das ist der Schlüssel hier. Wir nehmen einen zutiefst religiösen Konflikt und versuchen, seinen universellen gesellschaftlichen Kern freizulegen.
Okay, lass uns das mal aufdröseln. Denn um diesen Code zu knacken, müssen wir uns zuerst ansehen, wie messerscharf dieser antike Text das Problem eigentlich einkreist.
Dann lass uns direkt mal in die Szene springen. Wir haben hier Jesus in Jerusalem. Kurz vor der totalen Eskalation der Geschichte. Er spricht zu einer großen Menge und seine absolute Zielscheibe sind die damaligen religiösen und moralischen Autoritäten.
Also die Schriftgelehrten und die Pharisäer.
Richtig. Und was ich daran direkt faszinierend finde, er fängt nicht damit an, ihre Position komplett zu delegitimieren.
Echt nicht?
Nein. Ganz im Gegenteil. Und das macht diese Kritik ja so vielschichtig. Er erkennt ihre formale Autorität ausdrücklich an. Er spricht davon, dass sie auf dem sogenannten Sitz des Mose sitzen.
Warte mal, war das eine Metapher oder ein echter Stuhl?
Naja, das war damals in vielen Synagogen tatsächlich ein realer, physischer Stuhl, von dem aus die Tora verbindlich ausgelegt wurde. Also ein richtiges Möbelstück der Macht.
Okay, krass.
Er sagt der Menge im Grunde die Institution und das Gesetz diesem wichtig. Hört ruhig auf das, was sie von diesem Sitz aus lehren. Aber, und das ist jetzt der entscheidende Bruch, richtet euer Leben auf gar keinen Fall nach dem aus, was sie tatsächlich tun.
Weil die Theorie und die Praxis bei denen komplett voneinander entkoppelt sind.
Exakt. Der Vorwurf lautet, dass sie moralische Lasten zu extrem schweren, unerträglichen Paketen schnüren. Und die laden sie dann den ganz normalen Menschen auf die Schultern.
Mhm.
Aber sie selbst rühren keinen einzigen Finger, um diese Lasten auch nur ein bisschen mitzutragen. Und die ganze religiöse Praxis, die sie da ausüben, die dient eigentlich nur einem einzigen Zweck.
Der öffentlichen Inszenierung, oder?
Ganz genau.
Die Bilder, die dafür im Text verwendet werden, die brennen sich ja wirklich ein. Da geht es um diese vergrößerten Gebetsriemen, also die Phylakterien, und um extra lange Quasten an den Gewändern.
Hauptsache, jeder sieht, wie unfassbar fromm man ist.
Ja, man maximiert die äußeren Symbole der Zugehörigkeit, während der innere Kern eigentlich komplett aushöhlt. Das erinnert mich total an diesen modernen performativen Aktivismus auf Social Media.
Oh ja, perfektes Beispiel.
Da wird dann das Profilbild mit dem perfekten moralischen Filter überzogen, der gerade irgendwie im Trend liegt. Man setzt den richtigen Hashtag, man postet das schwarze Quadrat oder irgendeine Fahne. Die Fassade ist absolut makellos.
Mhm.
Aber im echten Leben, wenn die Kamera aus ist, verhält sich exakt dieselbe Person vielleicht völlig rücksichtslos gegenüber ihren eigenen Mitarbeitern oder extrem toxisch in ihren privaten Beziehungen.
Lass uns mal kurz bei diesem Filterbild bleiben, weil das trifft den Kern der antiken Kritik verblüffend genau. Der Text wirft den Autoritäten nämlich vor, die Außenseite des Bechers penibel zu reinigen, während das Innere voller Raub und Gier ist.
Ah, also wieder dieses Außenhui, Innenfui.
Genau. Die Inszenierung wird zum absoluten Selbstzweck. Es geht nur noch um das Sammeln von Ehrentiteln und um die allerbesten Plätze bei den Banketten. Die Form ersetzt den Inhalt.
Aber Moment, wenn die Form da so massiv kritisiert wird, stellt sich mir jetzt eine ganz pragmatische Frage. Ist dieser Text im Grunde ein Aufruf zur Anarchie?
Wie meinst du das?
Naja, sagt der Text uns damit, vergesst alle Regeln, vergesst die Institutionen, werft die ganzen Gesetze über Bord, weil sie am Ende ja eh nur von Heuchlern missbraucht werden.
Nein, nein, das ist ein ganz häufiges Missverständnis. Der Text plädiert überhaupt nicht für Gesetzlosigkeit. Es geht vielmehr um eine krasse kognitive Fehlsteuerung. Es geht um Prioritäten.
Okay, also nicht die Regeln abschaffen, sondern sie richtig anwenden.
Richtig. Es gibt in diesem Text eine geradezu absurd geniale Metapher, die das wirklich auf den Punkt bringt. Jesus wirft ihnen vor, Mücken auszusieben, aber Kamele zu verschlucken.
Was für ein Bild! Man filtert also sein Getränk extrem penibel durch ein Tuch, um ja kein unreines, winziges Insekt zu trinken, hat aber das massive, offensichtliche Problem, also das Kamel, bereits im Ganzen hinuntergewirkt.
Genau so ist es. Der Text beschreibt Menschen, die den winzigsten Bruchteil von Gewürzen, also so Sachen wie Minze und Kümmel, ganz genau abwiegen und als Abgabe spenden. Sie verlieren sich komplett in so einem Labyrinth aus Mikroregeln.
Und warum machen die das?
Wahnsinn. Das extremste Bild, das hier fällt, ist übrigens das der übertünchten Gräber.
Übertünchte Gräber?
Ja. Außen strahlend weiß und wunderschön anzusehen, aber innen voller Verwesung und toten Knochen.
Das ist eine unfassbar aggressive Sprache. Also übertünchte Gräber, blinde Blindenführer, Schlangenbrut. Wenn Worte eine derartige Zerstörungskraft haben, dann müssen wir uns zwingend ansehen, wer hier wen angreift.
Absolut. Da müssen wir extrem vorsichtig sein.
Denn diese rhetorischen Pfeile wurden ja im Laufe der Geschichte aus dem Text herausgerissen und hatten reale, teilweise tödliche Konsequenzen.
Das ist der düsterste Schatten, der über diesem gesamten Text liegt. Die Rede gipfelt in massiven Weherrufen und einer harten Ankündigung von Gericht. Es wird sogar von einer prophetischen Blutschuld gesprochen, die dieser Generation angelastet wird.
Und in der Geschichte des Christentums wurde das immer wieder als Waffe instrumentalisiert. Wenn ich diese Worte jetzt so isoliert lese, ist das nicht genau der Nährboden für den historischen Anti-Judaismus gewesen?
Leider ja. Und genau das ist ein fataler methodischer Bruch. Eine völlige hermeneutische Verfehlung, wenn man so will.
Erklär das mal kurz.
Wenn wir diesen Text heute verstehen wollen, dürfen wir ihn nicht als eine Art objektiven soziologischen Bericht über die Juden oder die Pharisäer lesen. Das ist ja schlichtweg nicht.
Sondern?
Wir lesen hier ein Dokument extremer historischer Anspannung. Der Text spiegelt die Situation der Gemeinde wider, in der das Matthäusevangelium Jahrzehnte später aufgeschrieben wurde.
Also sprechen wir hier nicht von einem Angriff einer externen neuen Religion auf eine alte Religion, sondern von etwas ganz anderem.
Exakt. Wir sprechen von einem schmerzhaften innerjüdischen Familienstreit. Die frühe christliche Gemeinde, die sich selbst oft noch tief in der jüdischen Tradition verwurzelt sah, die kämpfte mit anderen Gruppen um die Definitionsmacht.
So nach dem Motto, wer legt die Tora jetzt richtig aus?
Richtig. Wer ist das wahre Israel nach der Zerstörung des Tempels? Die Kritikpunkte, die Jesus hier äußert, also diese scharfe Warnung vor einem leeren Kult und sozialer Ungerechtigkeit, die stehen selbst in einer uralten Tradition der jüdischen Propheten. Es ist Kritik von innen heraus.
Das ändert die Perspektive natürlich komplett. Wenn das ein Text ist, der in einer totalen Identitätskrise geschrieben wurde, dann ist diese Polemik vielleicht gar nicht in erster Linie ein Angriff auf die Konkurrenz, sondern eher ein greller Spiegel für die eigenen Leute.
Genau das ist der Konsens der modernen Forschung. Der Autor des Matthäusevangeliums hält seiner eigenen Gemeinde diesen Spiegel vor und ruft ihnen quasi zu: Seht ihr, wie schnell Autorität korrumpiert? Passt extrem auf.
Dass sie nicht genau dieselben Fehler machen.
Richtig. Dass sie, wenn sie ihre eigenen Ämter und Strukturen aufbauen, nicht exakt in dieselben Muster von Eitelkeit und normativer Überlastung fallen, die sie bei den anderen kritisieren.
Okay, verstehe. Wir haben jetzt den historischen Kontext geklärt. Wir haben einen antiken, innerreligiösen Konflikt um theologische Definitionsmacht. Aber lass uns ehrlich sein. Wenn du heute in einem Büro sitzt oder in einer politischen Initiative arbeitest, dann interessiert dich dieser antike Streit wahrscheinlich nur am Rande.
Ja, das ist klar.
Wie machen wir daraus jetzt ein Werkzeug für unsere Zeit? Du hast anfangs Jürgen Habermas ins Spiel gebracht. Hier wird's jetzt richtig spannend.
Habermas bietet uns hier eine Art intellektuellen Übersetzer. Seine These ist nämlich: Religiöse Texte haben oft Jahrtausende damit verbracht, die Abgründe der menschlichen Natur zu studieren.
Mhm.
Und deshalb enthalten sie tiefe, normative Wahrheiten, die für unsere Gesellschaft unschätzbar wertvoll sind. Wir dürfen diese Wahrheiten nicht einfach ignorieren, nur weil sie in einem religiösen Vokabular verpackt sind.
Das leuchtet ein. Und wie sieht diese Übersetzung dann konkret aus?
Die Aufgabe einer säkularen Öffentlichkeit ist es, diesen Sinn zu bergen und in eine säkulare, allgemeinverständliche Sprache zu übersetzen. In eine öffentliche Vernunft, wie er es nennt, ohne dabei den Ursprung zu leugnen.
Also nehmen wir dem Text quasi seine theologische Rüstung ab und schauen, welches psychologische und soziologische Skelett darunter zum Vorschein kommt?
Genau das.
Was genau bleibt denn von den übertünchten Gräbern übrig, wenn wir Habermas anwenden?
Es bleibt eine messerscharfe Analyse dessen, was wir Selbstimmunisierung nennen.
Selbstimmunisierung. Okay, erklär das mal.
Der Text entlarvt die strukturelle Versuchung des Menschen, moralische Geltung zu beanspruchen, ohne sich selbst daran messen zu lassen. Menschen in Machtpositionen nutzen ihre Rollen, ihre Titel und die Symbole ihres Amtes, um sich vor Kritik abzuschirmen.
Das Amt wird also zum Schild.
Richtig.
Wenn ich das jetzt auf unser Beispiel vom Anfang anwende, also den CEO, der Leute feuert und gleichzeitig Boni kassiert, dann passt das ja wirklich perfekt. Wir sehen das heute in der Politik und der Wirtschaft doch ständig.
Absolut.
Eliten häufen enorm viel symbolisches Kapital an. Sie bauen sich ein Podest aus formaler Korrektheit. Wenn ein Konzern einen riesigen Umweltskandal verursacht, was passiert dann? Es gibt kein echtes, verletzliches Eingeständnis von Schuld.
Überhaupt nicht. Stattdessen gibt es aalglatte PR-Statements, es werden endlose externe Ethikkommissionen gegründet, es werden bunte Papiere mit Leitlinien gedruckt, die eigentlich nichts aussagen.
Das ist eine rein rituelle Reinwaschung.
Und das ist exakt die Übersetzung der Reinigung der Becher-Außenseite aus dem Text. Es wird eine Asymmetrie geschaffen. Dem einfachen Angestellten, der einen Fehler macht, wird sofort mit Hartkonsequenzen gedroht. Die moralische Last wird nach unten durchgereicht.
Während das Management sich durch juristische und formale Floskeln schützt.
Der Text aus Matthäus 23 wird durch diese Linse also zu einem hochaktuellen universellen Manifest gegen die performative Heuchelei der Mächtigen.
Genau. Egal ob in einer Kirche, in einem Parlament oder in einer Vorstandsetage. Und er liefert ja auch sofort das ethische Gegenmodell.
Ah, okay. Wie legitimiert sich denn wahre Führung laut dem Text? Sicher nicht durch Statuslogik oder den ständigen Drang nach Sichtbarkeit. Die Pointe ist das Modell des Dienstes. Wahre Führung bedeutet eine symmetrische Anerkennung unter Gleichen, unter Geschwistern quasi. Wer Verantwortung trägt, darf das formale Regelwerk nicht als Waffe nutzen, um verletzliche Menschen zu zerreiben.
Diese Einsicht ist so fundamental. Wenn dieser psychologische Mechanismus der moralischen Maskierung so tief in uns Menschen verwurzelt ist, dann müssten doch auch andere Kulturen, die völlig isoliert vom frühen Christentum entstanden sind, irgendwann auf genau dieses Problem gestoßen sein?
Das sind sie definitiv. Wenn wir uns andere große Denktraditionen ansehen, finden wir eine bemerkenswerte prüfbare Anschlussfähigkeit. Wir nennen das in der Wissenschaft diskursiven Synkretismus.
Diskursiver Synkretismus, das klingt wieder sehr akademisch.
Ist aber ganz einfach. Wir schauen einfach, wo verschiedene Systeme genau dieselbe Diagnose stellen.
Lass uns das mal konkret machen. Wie sieht das zum Beispiel aus, wenn wir ins antike Griechenland schauen, zur stoischen Philosophie?
Bei den Stoikern finden wir eine ganz ähnliche Beobachtung. Der Stoizismus verachtet den bloßen äußeren Schein zutiefst. Für einen Stoiker wie Epiktet oder Marc Aurel ist der soziale Ruhm, also der Applaus der Masse, völlig wertlos, wenn er nicht aus einer gefestigten inneren Tugend heraus entsteht.
Aus dieser berühmten inneren Burg, von der die immer sprechen.
Genau. Das Leben für das öffentliche Publikum, bei dem die innere Haltung verkümmert, wird dort als Verrat an der eigenen Vernunftnatur gesehen.
Es geht also auch hier um den Riss zwischen Innen und Außen. Und wenn wir jetzt noch weiter nach Osten gehen, in den Buddhismus zum Beispiel.
Im Buddhismus ist der Zugang natürlich ein anderer, aber die Diagnose ist frappierend ähnlich. Hier geht es extrem stark um die Konstruktion des Egos.
Mhm.
Das ständige Anhaften an Rang, an Titel und die Inszenierung der eigenen Person wird als eine Verstrickung in eine Illusion betrachtet. Das Ego baut sich eine Bühne aus moralischer Überlegenheit, um sich selbst zu bestätigen.
Was letztlich nur zu Leiden führt. Aber warten wir mal ganz kurz. Wenn wir jetzt Stoiker, Buddhisten und Matthäus 23 hier einfach so in einen Topf werfen, sagen wir damit am Ende nicht einfach, dass alle Religionen und Philosophien im Grunde exakt dasselbe sagen? So eine Art globale Wohlfühlspiritualität?
Nein, auf gar keinen Fall. Das ist eine sehr, sehr wichtige Unterscheidung. Sie sagen absolut nicht dasselbe. Die Anthropologie, das Menschenbild und vor allem das Heilsverständnis könnten unterschiedlicher nicht sein.
Okay, kannst du das an einem Beispiel festmachen?
Klar. Das buddhistische Ziel, das Nicht-Selbst zu erreichen und sich aus dem Kreislauf zu lösen, ist etwas völlig anderes als die matthäische Prophezeiung, wo man erwartet, vor einem absoluten Schöpfergott zur Rechenschaft gezogen zu werden.
Verstehe. Also, wo liegt dann das Gemeinsame?
Das Gemeinsame liegt wirklich rein in der Problemanzeige, in der Fehleranalyse der menschlichen Psyche. Sie alle erkennen das gigantische Zerstörungspotenzial, das entsteht, wenn Menschen Herrschaft durch moralische Maskierung legitimieren.
Gut, wir haben den Text jetzt also erfolgreich durch die Habermas-Brille geschleust. Wir haben die theologische Sprache in moderne Begriffe wie Selbstimmunisierung und Asymmetrie übersetzt. Wir können damit das toxische Verhalten von CEOs kritisieren. Eigentlich ein voller Erfolg.
Eigentlich, ja.
Aber haben wir dabei vielleicht das Wichtigste weggeschnitten? Wenn wir Begriffe wie Reich Gottes oder Gericht einfach mit radikaler Gerechtigkeitsorientierung übersetzen, verlieren wir dann nicht etwas Entscheidendes?
Das ist ein exzellenter Punkt. Und genau da erreichen wir die Schmerzgrenze der Säkularisierung. Auch Habermas selbst ist sich dieses Problems übrigens bewusst. Wenn wir alles theologische Vokabular abschneiden, geht ein sogenannter religiöser Bedeutungsüberschuss verloren.
Bedeutungsüberschuss? Was genau verschwindet da?
Die Tiefendimension und die innere Energie der Kritik. Lass mich das erklären. Die Übersetzung in radikale Gerechtigkeitsorientierung funktioniert super im akademischen Diskurs. Aber der Originaltext zieht seine Schärfe ja nicht aus einer kühlen soziologischen Analyse.
Sondern?
Er zieht sie aus der eschatologischen Erwartung.
Das heißt, aus der Vorstellung eines unausweichlichen, ultimativen Endgerichts.
Richtig. Es ist nicht einfach nur ein Aufruf zu besserer Compliance am Arbeitsplatz. Es ist die tiefe Überzeugung, dass es eine absolute Instanz gibt, der man absolut nichts vormachen kann.
Kein PR-Statement, kein Instagram-Filter rettet dich da.
Exakt. Keine juristische Spitzfindigkeit hält vor dieser Instanz stand. Und diese Instanz ist im Text eben nicht einfach nur ein kalter, bürokratischer Richter.
Ja, das wird für mich an dem emotionalsten Bild des Textes ganz am Ende von Matthäus 23 extrem deutlich. Nach all diesen donnernden, wütenden Wehrufen ändert sich die Tonlage plötzlich komplett. Es folgt eine Klage über Jerusalem.
Mhm.
Und die Sprache wird auf einmal extrem verletzlich.
Wenn wir das mit dem großen Ganzen verbinden, dann ist das der Moment, in dem die rein säkuläre Übersetzung wirklich an ihre Grenzen stößt. Gott wird hier nicht als abstrakter Prinzipienreiter beschrieben, sondern Jesus vergleicht sich dort mit einer Vogelmutter.
Einer Henne, die ihre Küken schlützend unter ihre Flügel sammeln will. Das ist kein Bild von kalter moralischer Abrechnung. Das ist ein Bild von Wärme und dem verzweifelten Wunsch zu beschützen.
Genau das ist es. Und die Tragik besteht darin, dass die Stadt diesen Schutz abgelehnt hat. Ihr habt nicht gewollt, heißt es da. Das angekündigte Gericht ist also keine willkürliche Strafe eines beleidigten autoritären Herrschers,
sondern
dem Gericht geht ein gescheiterter Sammlungswille voraus. Es ist die bittere Konsequenz einer zurückgewiesenen Barmherzigkeit.
Krass. Wenn wir das wegschneiden, dann bleibt eigentlich nur noch die leere Hülle einer ethischen Regel übrig. Uns fehlt die emotionale und transzendente Triebfeder.
Ganz genau. Wer nur die pure Moral aus dem Text extrahiert, also so ein sei fair und heuchle nicht, und das Heißgeschichtliche streicht, der verliert die innere Energie, die diesen Text überhaupt erst trägt. Es ist keine bloße Moralkritik, es geht um die Wahrheit vor einer absoluten Instanz.
Dann lass uns zum Schluss die Fäden mal zusammenziehen. Wenn wir Matthäus 23 heute lesen, dann sehen wir, dass es kein Angriff auf die Religion oder auf Institutionen an sich.
Nein, wir brauchen ja Strukturen.
Genau. Aber der Text ist ein leidenschaftliches Plädoyer für ihre Läuterung. Institutionen sind nicht per se böse, aber sie verkrusten und werden toxisch, wenn Autorität ohne Dienst existiert, wenn Frömmigkeit ohne Barmherzigkeit und Lehre ohne gelebte Wahrheit stattfindet.
Sobald Normen und Regeln sich vom eigentlichen Schutz des verletzlichen Menschen entkoppeln und nur noch dazu dienen, die Macht der Eliten abzusichern, verfehlen sie ihren Sinn komplett. Das ist die absolute Warnung.
Und das führt uns direkt zu dir, der uns gerade zuhört. Denke mal an die Institution in deinem eigenen Leben. Egal, ob das am Arbeitsplatz ist, in der Lokalpolitik, in einem Verein oder vielleicht auch in einer Glaubensgemeinschaft.
Mhm.
Wo wird dort unerbittliche Präzision bei irgendwelchen kleinen Regeln gefordert, aber die grundlegende Menschlichkeit bleibt komplett auf der Strecke? Und wo dient Autorität wirklich noch den Menschen, statt sich immer nur selbst zu schützen?
Das ist der analytische Prüfstein für unseren Alltag. Und daraus ergibt sich ein letzter, vielleicht auch etwas unbequemer Gedanke zum Weitergrübeln, den wir heute mitgeben wollen. Wir haben ja heute gesehen, wie nützlich es sein kann, religiöse Texte in eine vernünftige, säkuläre Sprache zu übersetzen.
Ja.
Aber stell dir mal vor, wir streichen in unserer modernen, säkulären Welt wirklich jede Form von heiliger Wahrheit ab. Wir reduzieren wirklich alles nur noch auf menschliche Vernunft, auf Verhandlung und auf die Gesetze, die wir uns selbst geben.
Wenn das passiert, stehen wir vor einem massiven Problem. Woher nehmen wir dann eigentlich noch die Kraft und vor allem das absolute Korrektiv, um hochgradig heuchlerische Machtstrukturen zu stürzen?
Eben. Wenn es genau diese Eliten sind, die sich die Regeln der Vernunft und des Anstands einfach selbst schreiben.
Wenn es keine höhere Instanz mehr gibt, der man in die Augen schauen muss, bleibt dann am Ende vielleicht wirklich nur das strahlend weiße, aber tote Grab. Etwas zum Nachdenken für dich. Bis zur nächsten Wissensreise.